Ja, ich hatte einen ganz, ganz schlimmen Wendepunkt in meinem Leben. Ich war damals 20, stand mitten im Leben, war in der Ausbildung zum Fachinformatiker und hatte als Hobby Motocross. Ich bin Motocross gefahren, war eines Samstags morgens mit dem Fahrrad unterwegs, wollte über einen Bahnübergang fahren. Die Schranken waren auf, hätten zu sein müssen. Ich bin gerade über das erste Gleis gefahren. Da kam ein Zug von rechts, der hat mich erwischt. Ich wurde wohl 100 Meter noch mitgeschleift, hing irgendwie an dem Zug dran, bin abgerutscht, hatte keine Kraft mehr, der rechte Fuß ist unter das Lockrad gekommen, eine kurze Zeit dann der linke. Es gab keine Zeugen, der Zugführer hat nichts gemerkt, ich lag 3 Stunden mit abgetrennten Füßen am Bahndamm, hab noch vorbeifahrende Züge gehört, war in so einer Art Schockzustand, bin nach 3 Stunden wach geworden und wollte aufstehen und hab gemerkt, wow, ich kann nicht aufstehen, hab an mir runtergeguckt, Hosenbein zerfetzt, alles voller Blut und hab gesehen, dass die Füße fehlen.
Willkommen in der Roten Bar, der entspannteste Podcast in Deutschland. Heute wegen der Paralympics, die an diesem Wochenende ja zu Ende gehen in Südkorea, mit einem Gast. Bei uns ist der 31-jährige David Behre. David erlitt am 8. September 2007 im Alter von 20 Jahren einen schweren Unfall. Das ist also genau 11 Jahre her. Damals wurde er von einem Zug erfasst. Die Räder der Lok durchtrennten seine Schienbeine und als er wieder wach wurde, fehlten seine Füße. In einer Not-OP wurden ihm beide Unterschenkel amputiert. Noch im Krankenhaus sah er einen Fernsehbericht über den Unterschenkel amputierten Sprinter Oscar Pistorius. Dieser Bericht war für David Behre der Zündfunke zu seinem neuen Leben. Er wollte, dass sein Leben dort nicht endet im Rollstuhl, sondern dort erst richtig losgeht. David kämpfte sich zurück ins Leben und wurde Profisportler. Schon nach 2 Jahren, also 2 Jahre nach dem Unfall, wurde er Weltmeister und Vize-Weltmeister im Sprint sowie in der Sprintstaffel bei den Behindertensportlern. Höhepunkte waren dann seine Bronzemedaille bei Olympia in London sowie eine bronzene, eine silberne und eine Goldmedaille bei Olympia in Rio 2016. David trainiert für den TSV Bayer 04 Leverkusen und engagiert sich als Motivationscoach, zum Beispiel für Unternehmen oder andere verunfallte Menschen, die ein ähnliches Schicksal wie er erleben. Schon 2013 veröffentlichte David Behre seine Biografie Sprint zurück ins Leben, ein sehr lesenswertes Buch. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns in der Roten Bar zu Gast ist. Der motivierteste Mensch Deutschlands, David Behre. David, wir drehen die Zeit erstmal um 11 Jahre zurück. Was genau ist damals passiert?
Ja, ich hatte einen ganz, ganz schlimmen Wendepunkt in meinem Leben. Ich war damals 20, stand mitten im Leben, war in der Ausbildung zum Fachinformatiker und hatte als Hobby Motocross. Ich bin Motocross gefahren, war eines Samstags morgens mit dem Fahrrad unterwegs, wollte über einen Bahnübergang fahren. Die Schranken waren auf, hätten zu sein müssen. Ich bin gerade über das erste Gleis gefahren. Da kam ein Zug von rechts, der hat mich erwischt. Ich wurde wohl 100 Meter noch mitgeschleift, hing irgendwie an dem Zug dran, bin abgerutscht, hatte keine Kraft mehr, der rechte Fuß ist unter das Lockrad gekommen, eine kurze Zeit dann der linke. Es gab keine Zeugen, der Zugführer hat nichts gemerkt, ich lag 3 Stunden mit abgetrennten Füßen am Bahndamm, hab noch vorbeifahrende Züge gehört und war in so einem Art Schockzustand. Bin nach 3 Stunden wach geworden und wollte aufstehen und hab gemerkt, wow, ich kann nicht aufstehen. Hab an mir runtergeguckt, Hosenbein zerfetzt, alles voller Blut und hab gesehen, dass die Füße fehlen. Und der schlimmste Gedanke war da, ich will auf jeden Fall nochmal meine Eltern sehen. Ich will nicht hier elendig alleine an dem Bahndamm verrecken. Bin den Bahndamm hochgerobbt und habe Häuser gesehen und ganz, ganz laut um Hilfe gerufen. Und diese Hilfeschreie hat eine Frau Melan in Moers, ist das Ganze passiert, hat die Hilfeschreie gehört, ist zu mir geeilt und hat quasi die Erstversorgung übernommen. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar keine Schmerzen. ich glaube, Adrenalinausstoß, der Körper, unser Körper ist ja auch irgendwie dann doch auch ein Wunder, in solchen Situationen richtig zu funktionieren und einfach den Körper am Leben zu halten. Ich habe der Frau Melan dann noch gesagt, sie soll bitte meine Füße suchen und in Eis packen. Ich ganz, ganz rational irgendwie hat das Gehirn funktioniert. Hab gedacht, okay, in der Medizin ist so viel möglich, vielleicht kann man die noch annähen. War natürlich nicht möglich. So ein Lockrad ist sehr, sehr groß und breit und eine Lok wiegt auch was. Ja, also der Fuß war zermalmt, da war nichts mehr zu retten. Ich wurde dann nach Duisburg geflogen in eine Unfallklinik, in die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik mit dem Hubschrauber und da dann erstmal notoperiert.
Ja, das heißt, du lagst dann in der Klinik ohne Füße und ja, für viele der Punkt wahrscheinlich, wenn man die Geschichte hört von dir, dann denkt man, da ist wahrscheinlich alles zu Ende, da kann nicht mehr viel kommen, dann wirst wahrscheinlich dein Leben lang im Rollstuhl sitzen und wahrscheinlich passiert nicht mehr so viel in deinem Leben, aber gerade das war eigentlich dein Glücksfall. Also eigentlich ein Wendepunkt in deinem Leben. Heute sagst du, Gott sei Dank habe ich keine Füße mehr.
Ja, richtig, richtig. Ja, das ist natürlich viele gute Dinge sind danach passiert. Ich bin erstmal ins künstliche Koma versetzt worden nach der Notoperation. Und gerade für meine Familie, Eltern und Schwestern war es unglaublich schlimm, nicht zu wissen, wie ich damit umgehe, ja. Und als ich wach wurde aus dem künstlichen Koma, waren meine Eltern bei mir auf dem Zimmer, standen an meinem Bett. Und das Erste, was ich zu denen gesagt habe, war, ich will leben und ich will laufen. Und da ist hier natürlich erstmal ein Stein vom Herzen gefallen und haben gesehen, okay, der gibt sich nicht auf, der will kämpfen. Und ab diesem Moment habe ich angefangen zu kämpfen und habe mir mein Leben zurückgekämpft. Ich bin einen Tag später schon auf die normale Station gekommen, natürlich abgeschossen mit allen Medikamenten. Ich habe alles durch so einen Schleier gesehen, die ersten 4-5 Tage. Mach dann den Fernseher an nach 5 Tagen und sehe just in dem Moment einen Bericht über Oscar Pistorius, ein südafrikanischer Sprinter, der da auf Prothesen quasi, ja, hatte die gleiche Behinderung wie ich, der in einem Beitrag zu sehen war, dass er auf 200 Meter nicht gehandicapte Läufer schlägt, diesen 200 Meter Lauf gewinnt. Und ich habe die Prothesen gesehen und habe in diesem Moment gedacht, krass. Ich brauche auch solche Prothesen. Guck mal, wie schnell der laufen kann. Ich will auch so schnell laufen. Und das war für mich auch nochmal ein zweiter Wendepunkt und ein Motivationspunkt und ein Inspirationsfaktor für mich. Ich wollte ihm nacheifern. Und da habe ich das erste Mal gedacht, alles klar, ich muss nicht in einem Rollstuhl enden. Ja, ich will laufen und ich will leben. Und ab da habe ich wirklich angefangen zu kämpfen. Und ab dann war alles in Etappenzielen ging mein Leben voran.
Jetzt ist das Ganze 11 Jahre her. Vor 11 Jahren hattest du den Unfall. Jetzt ist in den 11 Jahren so viel passiert. 11 Jahre später läufst du wie jeder andere auch. Du ziehst dir deine neuen Füße an, wie morgens andere Leute ihre Schuhe anziehen. Richtig. Und du hast im Gegensatz zu mir und im Gegensatz zu vielen anderen Leuten auch einen Satz Olympiamedaillen irgendwo hier hängen. Wo hängen die?
Die liegen im Regal in meinem Büro.
Ach so. Also, herzlichen Glückwunsch, du bist Olympiasieger. Du hast eine Goldmedaille, eine Silbermedaille und eine Bronzemedaille aus Rio mitgebracht. Du hast eine Medaille aus London mitgebracht. Du hast du bist Weltmeister geworden. eigentlich hast du dem Leben eigentlich den Mittelfinger gezeigt.
So ist es. Also ich glaube, dieses Beispiel zeigt einfach so aussichtslos eine Situation auch erscheint. Ja, man kann alles aus einer Situation machen. Und ich war am Ende lag auf dem Boden und bin einfach aufgestanden und habe weitergemacht. Ich vergleiche das immer, ich wurde auf brutalste Art und Weise aus dem Leben gerissen. Ja. Eine Tür ist vor meinen Augen zugegangen. In diesem Moment ist aber auch eine neue aufgegangen. Und durch diese Tür bin ich gegangen und habe mir dieses Leben hart zurückgekämpft. Ich wollte damals, ich bin Motocross gefahren 10 Jahre lang, immer davon leben, immer Profisportler sein. Ich war aber zu schlecht, ich hätte es nie geschafft. Dann kam der Umweg, der Unfall. Und heute bin ich Profisportler, bin Berufssportler, ich lebe davon, ja. Ich bereise die Welt, kann überall mich mit meinen Konkurrenten duellieren. Und Ich habe einfach ein unglaublich schönes Leben. Ich bin glücklich mit meinem Leben und deshalb auch dieser Satz. Ich brauche meine Füße nicht mehr. Ja, ich bin einfach ein rundum glücklicher Mensch und bin froh, dass ich dieses Ziel realisiert habe, Olympia-Sieger zu werden, beziehungsweise Paralympics-Sieger. Davon träumt jeder paralympische Sportler. Und es war eine phänomenale Zeit da in Rio, mit meinem persönlichen Trio de Janeiro zurückzukommen, jede Medaillenfarbe einmal zu gewinnen. Davon zehre ich, glaube ich, mein ganzes Leben und deshalb kann ich mich richtig gut in die Lage, in die Sportler versetzen, die gerade in Pyeongchang um paralympisches Edelmetall kämpfen. Ja, wir haben alle 4 Jahre die Chance, Aufmerksamkeit zu bekommen von der Gesellschaft, von den Medien. Und dann muss man es nutzen und dann muss man funktionieren. Und das funktioniert ja gerade in Pyeongchang auch sehr, sehr gut. Und auch das hat bei mir funktioniert, 2016 in Rio.
Welchen Moment hast du da besonders in Erinnerung?
Ja, das ist natürlich dann doch die Goldmedaille mit der Staffel. Wir sind die 4x100 Meter Staffel gelaufen mit auch 3 anderen Leverkusenern Sprintern. Und wir sind erstmal Zweiter geworden, weil die Amerikaner ein Stückchen schneller waren. Waren dann ja ein bisschen frustriert auch, dass wir nicht gewonnen haben, weil wir wollten unbedingt diese Goldmedaille. Die Amerikaner haben aber einen Wechselfehler gemacht und wurden im Nachgang disqualifiziert. Und so standen wir auf dem Stockerl ganz, ganz oben. Und es ist unglaublich, dann bei den Paralympics vor so vielen Zuschauern die deutsche Nationalhymne zu hören. Davon träumt, glaube ich, jeder Sportler, auf dem Höhepunkt dann zu funktionieren und dann alles zu rocken. Und das, die zweite schöne Erfahrung war dann halt auch die Silbermedaille über die 400 Meter. Das war mein Traum, da auch Gold zu gewinnen. Ich bin mit einer 46,23 Sekunden 300stel langsamer gelaufen als der Liam Malone, der Neuseeländer. Der hat knapp gewonnen, irgendwie 5-6 Zentimeter vor mir. Aber das war mir im Nachgang dann egal, weil ich habe das erreicht, was ich mir immer erhofft habe. Und dann auch noch mit der Familie und den engsten Freunden im Rücken, die in Rio waren. Ich wurde 30 Jahre auch in Rio, 2 Tage vor dem 400-Meter-Finale. Es war unglaublich schön, dies mit den wichtigsten Menschen meines Lebens teilen zu können.
Ich habe Videos von dir gesehen, du bist ja wirklich eine Erscheinung. Ne? Ich habe Videos zum Beispiel aus Doha, wenn man bei YouTube David Behre eingibt und sich Läufe von dir anschaut, wie du auf diesen, ja, wie heißen diese Stelzen eigentlich?
Ja, man kann so Blade sagen, ne? Also Carbon-Prothesen.
Das ist ja wirklich irre, ne? Das ist also wie Robocop, jemand dann, wie du da mit der Sonnenbrille und grinsend in der Mitte durch die Leute durchläufst. Es ist wirklich.
Es macht einfach Spaß, ja. Das ist einfach. Es sieht krass aus auch, ne? Wenn man sprintet mit diesen Carbon-Prothesen wie so ein Marsmensch oder einfach ja, da steckt der Mensch in Technik und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ja auch verblüffend für die Gesellschaft zu sehen, wie viel möglich ist, ja. Früher war es so, da hast du irgendwie einen Unterschenkel oder beide Unterschenkel verloren, hattest Holzprothesen und warst erst einmal abgeschrieben, ja, und hattest keine Chance, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Heute ist das kein Problem. Es ist aber so, vielen wird durch die Paralympics suggeriert, dass man einfach nur solche Prothesen braucht und unglaublich schnell laufen kann. Es steckt sehr, sehr viel Training dahinter. Ich trainiere oder habe vor Rio 2x am Tag trainiert, bin auf meine 10-11 Einheiten die Woche gekommen. Da ist nicht mehr viel Platz für was anderes. Da steht der Sport ganz klar im Vordergrund. Und sowas muss man sich hart erarbeiten, aber alle erfolgreichen Menschen haben sich irgendwann was erarbeitet und mussten viel, viel investieren und tun, um heute da zu stehen, wo sie stehen. Und das ist genau im paralympischen Sport genauso wie in jedem anderen Business.
Wie sah denn die Entwicklung zwischendurch aus? Wie hast du dann begonnen? Wie hast du dich dann weiter motiviert? Das war doch kein Selbstläufer.
Absolut nicht. Ich habe die ersten Prothesen im Krankenhaus nach 6 Wochen im Krankenhaus noch bekommen. Stand in so einem Gehbarren in den Prothesen drin und hatte so Schmerzen, dass ich die nach 5 Minuten ausziehen musste. Die Unterschenkel sind blau angelaufen, waren komplett blau, sind angeschwollen. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Ne? Die erste war, ich lasse alles ganz, ganz langsam angehen, setze mich erstmal in den Rollstuhl und lasse alles auf mich zukommen. Oder ich fange an zu kämpfen und kämpfe mich durch diese Schmerzen durch. Und für diesen Weg habe ich mich entschieden. Da aber auch ein ganz, ganz großer Dank an die Familie, die immer hinter mir standen und auch die ganzen Freunde, die im Krankenhaus waren. Es war oft so, dass ich auch mal gedacht habe, ich kann keinen Besuch mehr sehen. Ich brauche auch mal Zeit für die Trauer, einfach um das auch zu verarbeiten, was passiert ist. Ne? Wir Menschen verdrängen ja immer negative Dinge. Ne? Also vergisst man auch, oder ich vergesse auch, was damals in meinem Kopf vorgegangen ist. Ne? Einfach zu sagen, fuck, ich habe die Füße verloren. Wie geht's jetzt weiter? Natürlich sind das Erinnerungen, die auch immer mal wieder hochkommen, wo man sagt, das war schon eine unglaubliche Situation, damit als junger Mensch konfrontiert zu werden. Ich habe beide Füße verloren. Wie gehen Frauen damit um? Wie kann man ganz normal leben? All so Dinge gingen damals im Krankenhaus vor, ja, und da war immer eine Sache, so eine Fangotherapie, die war immer morgens. Und da hatte ich Zeit, wirklich für mich eine halbe Stunde zu sein. Und da habe ich ganz, ganz viel mit mir, mit Musik auch. Ich bin ein sehr, sehr musikalischer Mensch, oder ich liebe Musik zu hören. Ganz viel verarbeitet mit Musik. Und da sind auch irgendwie Songs noch übrig geblieben. Zum Beispiel Halleluja von dem Barclay. Ja? Jeff Barclay, glaube ich, heißt er. Das ist für mich, wenn ich das heute höre, bekomme ich immer noch Gänsehaut, weil ich mich an die Zeit im Krankenhaus zurückerinnere, da was in meinem Kopf vorging. Und nichtsdestotrotz habe ich mich da durchgekämpft und ich habe alles als Etappe gesehen, ja. Das erste Mal auf den Prothesen zu laufen. Dann bin ich nach Hause gekommen, nach 3 Monaten Krankenhaus. Endlich durfte ich nach Hause. Und wir hatten damals zwei Boxer, also Hunde. Für mich war es ein Traum, mit denen alleine wieder spazieren zu gehen. Ja? Und das konnte ich. Nach 2 Monaten konnte ich mir die Hunde schnappen. Der Rüde wog 50 Kilo, das war mein Hund, der Rocky. Und ich konnte mir beide Hunde schnappen und konnte ohne Gehhilfen 1 Stunde mit denen spazieren gehen. Da habe ich mich quasi wieder zurückgekämpft, ja. Und an eine Situation kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Da war ich mit meiner Schwester unterwegs im Wald mit den Hunden. Und mein Prothesentechniker, mein damaliger, sagte, du kannst mit den Interimsprothesen, also mit den Übergangsprothesen, kannst du nicht joggen. Das ist unmöglich, ja. Ich habe es aber versucht und es hat funktioniert. Es sah wahrscheinlich sehr, sehr lustig aus für Nebenstehende, aber ich konnte die ersten schnellen Schritte wieder machen. Und da wusste ich, okay, die Grenze, die dir jemand anders auferlegt, das sind nicht deine Grenzen, sondern Grenzen sind dafür da, dass man sie einreißt. Und das habe ich in diesem Moment gezeigt. Und auch dieser Moment hat mir gezeigt, dass man alles schaffen kann. Man kann über sich hinauswachsen. Und dann habe ich den Zugang zu einem Sportverein nach Leverkusen bekommen. Und bin Anfang 2009 nach Leverkusen gezogen, weil ich halt alles auf die Karte Sport gesetzt habe.
Ja, und bei Leverkusen hat man dann gesagt, wir wollen dich unterstützen, wir wollen dich groß machen.
Genau. Also da bin ich auch den Sportlern, der Heinrich Popov hat mich damals hier nach Leverkusen geholt. Und ich hatte von Anfang an auch einen super Draht zu meinem Trainer Karl-Heinz Dürr, der mich betreut hat. Jörg Frischmann, der Geschäftsführer von unserer Abteilung, haben ja mir dabei geholfen, mich hier schnell wohlzufühlen. Und ich habe die Sprintprothesen, die ersten Carbon-Stelzen, sage ich jetzt mal, die man aus dem Fernseher kennt, im Mai 2009 bekommen. Durfte direkt ins Trainingslager mit den Leichtathleten fliegen. Und habe mich in meinem ersten Jahr für eine WM in Indien qualifiziert. Und da bin ich dann als Rookie hingefahren, bin zweimal Vize-Weltmeister geworden, über 100, 200 und in der Staffel sogar Gold gewonnen. Bin da schon 100 Meter in 11,6 Sekunden gelaufen. Es ging unglaublich schnell. Es war schön zu sehen dann wieder, dass man was im Leben erreichen kann, ja. Und sogar mit dem Sport Erfolg zu haben, das war für mich ganz, ganz neu. Du musst dir vorstellen, man verliert nach so einem Unfall jegliches Selbstbewusstsein. Also das war bei mir also auch überhaupt gar nicht mehr vorhanden. Und das kommt dann Stück für Stück zurück. Und ich sage heute, ich hatte damals schon ein relativ großes Selbstvertrauen vor dem Unfall, aber das ist heute noch viel größer. Einfach weil man so viel geschafft hat und weil man aus diesem Leben, wo viele leider sagen, es ist nicht lebenswert, ja, so viel noch gemacht hat.
Ich will nochmal zurückkommen auf diese Momente, die du eben beschrieben hast, damals im Krankenhaus, kurz nach dem Unfall, an die Fango-Packung, an Halleluja und an die Momente, die dir damals durch den Kopf gegangen sind, an die wahrscheinlich auch normalen Gedanken, die man sich dann macht, in denen man dann an sich selber zweifelt, was ja die Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen, was ist jetzt eigentlich? Also was für Sachen kann ich jetzt nicht mehr machen? Was denken die Mädels über mich? Werde ich wieder jemals eine Freundin haben oder so? Was sind das für Gedanken gewesen?
Ja, das trifft es schon ganz gut. Also das für mich war ein ganz mein Traum ist immer eine Familie zu gründen, ja. Und das war so das Erste, woran ich gedacht habe. Oh Gott, wie gehen Frauen damit um? Ja, also erstmal wie gehe ich selber damit um? Verstecke ich das, ja? Oder versuche das zu kaschieren? Aber sie werden später sehen, dass ich zwei Prothesen habe. Also ist es schlecht, das zu kaschieren oder damit nicht direkt zu sagen, hallo Leute oder Mädels, mir fehlen beide Füße, beide Unterschenkel. Und dann noch so ein verbildlicht jetzt gesprochen, damals irgendwie am Strand zu spazieren und man ist mit nackten Füßen am Meer und spürt quasi die Brandung oder das Meer langsam. Das war für mich so eine Verbildlichung, wow, das geht nicht mehr. Ne? Und da war ich sehr, sehr traurig. Heute kann ich sagen, Ich wurde noch nie in meinem Leben diskriminiert, ja. Und auch die Frauen gehen damit ganz selbstverständlich um, weil das für mich aber auch, ich mache daraus kein großes Thema. Ich sage direkt, hallo Leute oder Mädels, mir fehlen beide Füße, aber gehe damit ganz selbstbewusst um. Und je selbstbewusster man damit umgeht, desto selbstbewusster geht eine Frau damit um, ne, auch. Und ich habe viele Beziehungen jetzt schon gehabt und das war noch nie das Problem, dass mir irgendwie beide Füße fehlen. Und das ist einfach schön, dass das, dass diese Probleme, die man sich damals ausgemalt hat, haben zu können, einfach dann auch gar nicht so groß waren, ne?
Bei den Olympischen Spielen wurde viel über Doping gesprochen. Gibt es dieses Thema? Wie groß ist dieses Thema bei den Paralympics eigentlich?
Noch nicht so groß wie bei den Olympischen Spielen. Das ist so, bei den Olympischen Spielen steckt sehr, sehr viel Kohle dahinter. Das kommt jetzt bei den Paralympics auch. Und ich hoffe einfach, dass das nicht zu einem sehr, sehr großen Thema im Paralympischen Bereich kommt. Es gibt aber vereinzelt Sportler, die fliegen bei uns auch raus, werden kontrolliert. Auch in Rio sind manche Sportler dann ausgeschlossen worden, gerade in dem Kraft-Ausdauersportbereich, also Gewichtheben und, sind ein paar Sportler dann auch negativ aufgefallen durch die Einnahme von Doping.
Was heißt eigentlich Doping? Für uns Amateure weiß man, was alles Doping ist. Wie genau weiß man das überhaupt? Oder kann es sein, dass man die falsche Zahnpasta benutzt und dann ist die Dopingprobe direkt schon positiv?
Ja, es ist so, es gab ja gerade in Asien den Fall von diesem Clenbuterol. Und das wird wohl auch den Kühen oder Rindern gespritzt. Und da kann es sein, dass man, wenn man das falsche Fleisch isst, auch quasi positiv kontrolliert wird. Ja, also das kann schon sein. Davon will ich aber keinem freisprechen. Also wenn man dopt, dann betrügt man und Betrüger gehören ausgeschlossen. Also deshalb auch das Statement und die klare Haltung vom IPC, von unserem internationalen Paralympischen Verband, dieses systematische Doping, was es in Russland gab, da die russische Mannschaft für die Paralympics in Rio auszuschließen, vollkommen richtig. Die dürfen nicht teilnehmen, weil es soll weitestgehend eine saubere Veranstaltung bleiben.
Gibt es bei euch bei Bayer Leverkusen quasi Dopingproben zur Selbstkontrolle?
Nein, gibt's nicht, aber wir in Deutschland unterliegen einem nationalen, einer nationalen Dopingkommission, das ist die NADA. Also wir müssen 3 Monate im Voraus angeben, wo wir uns befinden, in so einem Adams-System nennt sich das, und müssen dann täglich den Dopingkontrolleuren Zugang zu unseren Wohnungen geben. Am Montag hatte ich die letzte Dopingkontrolle, da standen die morgens um 7, haben sie hier geklingelt. Eine Ärztin war dabei, Blutkontrolle und einmal Urin abgeben. Da bin ich auch sehr, sehr froh, und deshalb ist es in Deutschland unwahrscheinlich, dass da gedopt wird, weil wir einfach ein flächendeckendes Anti-Doping-System haben. Was es zum Beispiel in vielen Ländern gar nicht gibt, ich rede mal von der kleinen Karibikinsel Jamaika, da gibt es keine nationale Dopingagentur.
Gibt es ja bei den Behindertensportlern auch Sportler, das soll es ja auch geben, von Sportlern, die dann gedopt sind in dem Sinne, dass sie vielleicht gar nicht behindert sind? Ist sowas vorgekommen?
Ja, es gibt einen Fall, ich weiß nicht, das war, glaube ich, bei den Paralympics in Atlanta eine Basketballmannschaft, die angeblich geistig behindert waren. Das heißt, man muss irgendwie ein IQ von 70 haben, ja. Und die haben wohl betrogen und diesen Test da gemogelt, geschummelt, um halt das hört sich lustig an, unter diese 70 Punkte beim IQ-Test zu fallen. Und im Nachgang wurde aber erklärt, dass sie da geschummelt haben und die wurden ausgeschlossen. Auch das gibt's, ja.
Arbeitest du als Motivationscoach? Hast du viel mit anderen Behinderten zu tun? Und was fragen die dich, wie sie sich motivieren können? Zum Beispiel, hast du mit Menschen geredet, die in ähnlichen Situationen gewesen sind oder vielleicht sind, wie du es gewesen bist?
Ja, das ist immer, das macht mir unglaublich viel Spaß, und das gibt mir auch viel zurück, zu jungen Verunfallten oder generell zu Verunfallten ins Krankenhaus zu fahren, die gerade irgendwie einen Unterschenkel oder einen Oberschenkel verlieren. Das ist erstmal so, ich gehe da mit langer Hose rein und die denken, oh nee, schon wieder jemand, der aus der Theorie berichtet, ne, was ich jetzt alles zu tun habe. Dann gehe ich raus, komme in einer kurzen Hose wieder rein, und dann ist das Gespräch schon direkt auf Augenhöhe, sage ich mal, ein anderes. Und dann passiert schon so viel bei den Menschen, die sehen die Prothese und denken, ich sehe ja gar nichts, der kann ja ganz normal gehen. Und dann entwickelt sich ein ganz, ganz, ganz offenes Gespräch. Und ich sage auch, dass es viel, viel Kraft kostet, so zu gehen, dass man das nicht sieht. Ja, Muskulatur muss aufgebaut werden. Aber die Leute sehen, dass man alles schaffen kann, ne? Und es ist so, dass man oder ich und der Patient dann auch Freudentränen haben nach dem Gespräch, weil viele, viele offene Fragen geklärt werden. Auch gerade so Dinge, wie geht die Gesellschaft damit um, wie macht man das mit den Frauen? Also das sind natürlich gerade junge Leute, bewegt dieses Thema. Und wenn man sagt, hey Leute, du musst damit selbstbewusst umgehen und das irgendwie nicht kaschieren, das gehört jetzt zu dir, du kannst es nicht kaschieren, geh damit in die Welt und sag, ja, mir fehlt halt was, aber ich kann alles machen. Und das ist immer so ganz, ganz wichtig. Man kann alles machen. Man hat einfach auch keine Einschränkungen.
Wollte ich gerade sagen, weil nicht jeder Verunfallte entwickelt sich dann so wie du und nicht jeder Verunfallte wird dann hinterher zum Olympiasieger. Hast du dann auch Entwicklungen miterlebt?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe ein paar Leute, Amputierte, auch länger betreut über einen längeren Zeitraum. Und es ist immer so, die müssen vom Kopf her selber wollen. Ja, wenn sie nicht wollen, dann kann ich auch nichts tun. Also dieser innere Antrieb muss von innen kommen, von jedem Patienten, von jedem Prothesenanwender muss es selbst kommen, quasi. Ja, diese innere Flamme muss brennen. Ansonsten habe ich dann auch keine Chance, daran zu kommen. Aber dafür ist ja dieses erste Gespräch, um einfach das Interesse oder diese Flamme lodern zu lassen. Ja? Und wenn diese Flamme brennt, dann haben es bisher auch alle wirklich geschafft, mit ein bisschen Hilfestellung auch wieder ganz normal am Alltag klarzukommen, Familie zu gründen. die wenigsten werden Leistungssportler. Das ist ja auch nicht das Ziel und Interesse von jedem. Aber sie können ein ganz normales Leben führen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Ein Leben ohne Einschränkungen zu leben.
Nun gibt es ja nicht nur diese Behinderungen, sondern auch etliche andere Behinderungen, die einen sehr beeinträchtigen können. Dazu gehören natürlich auch andere Unfälle, die einen auch noch, in Anführungsstrichen, noch viel stärker beeinträchtigen können. Sagen wir mal eine Querschnittslähmung zum Beispiel. Hast du da auch Menschen begleitet?
Da habe ich keine Menschen begleitet, aber ich kenne natürlich auch aus den anderen Sportarten viele Sportler, die querschnittsgelähmt sind, und die machen das genauso. Die leben ihr Leben und sind einfach echt glücklich, dass sie noch am Leben teilhaben können. Jetzt auch hier die Monoskifahrer bei den Paralympics in Pyeongchang, ja. Es ist unglaublich. Ich selber würde auf einem Monoski nie mit 110 km/h irgendwie eine Skipiste runterfahren, ja. Und auch das ist einfach, die haben einfach Bock auf ihr Leben und zeigen, was möglich ist. Und ich glaube, das ist für die Gesellschaft gut zu sehen, dass eine Behinderung nicht gleich heißt, das Leben stagniert, es geht nicht mehr weiter, sondern man kann wirklich alles schaffen. Das ist, glaube ich, so das, was wir auch vermitteln wollen.
Nun hat sich viel bewegt in den letzten Jahren, auch was die Präsenz der Paralympischen Spiele, der Paralympics angeht, auch der Winterspiele. Aber ich denke mal, da gibt es noch viel Nachholbedarf, wenn man überlegt, dass da Sportler an den Start gehen, die, wie du schon gesagt hast, die teilweise ohne Beine den Berg runterfahren oder so, die noch ganz andere, in Anführungsstrichen, ja, Leistungen auf jeden Fall dort herzaubern. Was würdest du dir wünschen von der Gesellschaft oder auch von Sportverbänden? Welche Entwicklung in der Zukunft?
Also die Entwicklung, die die Paralympics im Moment genießen, ist schon erst einmal super. Ja? Also wir bekommen auch mediales Interesse. Natürlich ist es oft so, dass wir viele Sportler finanziell erst einmal alleine gelassen werden. Ich habe das Glück, dass ich zwei große private Sponsoren hinter mir habe, die es mir ermöglichen, ja, das ist einmal die Ergo-Versicherung, die steht, ich bin Unfallbotschafter, das passt, glaube ich, ganz gut für die. Und einmal BP, ja, British Petroleum, und hier in Deutschland vertreten unter den Namen Aral und Castrol. Die sponsoren mich und die ermöglichen es mir, ein Leben auf diesem sportlichen Niveau zu führen. Ansonsten müsste ich arbeiten und hätte nicht die Zeit für den Sport, ja. Und dann würde ich auch diese Leistung nicht vollbringen. Und da erhoffe ich mir für die Zukunft, dass noch mehr Sportler auf den Genuss kommen, dass größere Firmen einsteigen und sagen, die passen zu uns, die Werte, die wir ausstrahlen, die passen auch aufs Unternehmen, und das ist bei meinen beiden Sponsoren gerade super. Wir haben eine super Zusammenarbeit, ganz, ganz eng, und auch da bin ich im Vertrieb oder im Betrieb unterwegs und halte Vorträge und noch andere Veranstaltungen. Und da hoffe ich, dass das andere Unternehmen auch Zugang zu uns Paralympischen, zu anderen paralympischen Sportlern bekommen, und dass wir uns noch weiter professionalisieren können und dass viele Sportler sagen, okay, wir konzentrieren uns komplett auf den Sport, und so entsteht dann nämlich auch in Deutschland eine Leistungsdichte oben bei den Paralympics oder bei paralympischen Sportlern, und das erhoffe ich mir für die Zukunft.
Verfolgst du die Olympischen Winterspiele aktuell?
Ja, auch leider nicht fernsehtechnisch, weil es halt mitten in der Nacht ist und ich kaum Fernseh sehe, aber natürlich Social-Media-Bereich, der ist sehr, sehr gut abgedeckt, auch über die Facebook-Seite, die paralympische deutsche Mannschaft. Dadurch bin ich super gut informiert und freue mich natürlich auch über viele, viele Gold-, Silber- und Bronzemedaillen, aber auch die Plätze 4 bis 8, sage ich jetzt mal, ja, weil das sind auch Leistungen, die oft vergessen werden einfach. Und allein schon zu den Olympischen Spielen zu fahren und Paralympics, Das ist viel, viel wert. Das ist heute nicht mehr so einfach wie vor 20 Jahren noch, wo, sag ich mal, jeder Gehandicapte, der ein bisschen Sport macht, zu den Paralympics fahren konnte. Aber die Normen sind mittlerweile so hoch, ja, dass es ganz klar Leistungssport ist. Also man muss mindestens 6-mal die Woche trainieren, ansonsten fährt man nicht zu den Paralympics. Und deshalb muss man auch Leistungen wertschätzen, die nicht auf dem Stockerl enden.
Du, für dich ist deine Behinderung, deine nicht vorhandenen Füße komplett normal geworden. Du erzählst deine Geschichte gerne, warst auch schon in diversen Fernsehsendungen, hast Markus Lanz deine Geschichte erzählt zum Beispiel, heute in der Roten Bar. Also so kuriose Geschichten, sag mal, Fragen, die sich einfach für uns mal ergeben. Hast du eigentlich mehrere Füße oder wie ist das?
Ich hab eine lustige Geschichte. Also du bist jetzt gerade hier in meiner Wohnung und ich bin damals, habe ich mir viele Wohnungen angeguckt in Leverkusen. Der Immobilienmarkt ist jetzt hier nicht der beste, sage ich jetzt mal, in Leverkusen. Ich will jetzt der Stadt nicht irgendwie vom Kopf treten.
Man muss sagen, du wohnst in einer der schöneren Ecken von Leverkusen. Das ist, also Leverkusen klingt wirklich fürchterlich, aber das ist hier, wie du wohnst auf einem Gestüt in Leverkusen, das ist wirklich schön.
Richtig, richtig. Und ich kam damals mit dem Immobilienmakler hier rein und der meinte, ja, ich zeige euch jetzt einfach mal die Wohnung, offene Galerie nach oben, großes Wohnzimmer, führt uns hier durch und meinte, ja, es gibt unglaublich viele Bewerber auf diese Wohnung, aber Jungs, ich habe mir die mal mit einem Kollegen angeguckt, Jungs, ich habe ein Highlight, habe ich hier noch. Wir haben hier komplett Fußbodenheizung. Und dann habe ich mir die Hosenbeine hochgezogen und habe gesagt, brauche ich nicht, ich habe keine Füße. Und mein Kumpel, dem hat ein Oberschenkel gefehlt, der meinte, ja, eigentlich brauche ich auch nur noch eine halbe. Und dem Makler war das so unangenehm. Der ist rausgegangen, hat eine geraucht, hat telefoniert, kam wieder rein und meinte, Jungs, ich hab's geklärt, ihr könnt die Wohnung haben. Also das einfach mal zu so, man kennt ja dieses Beispiel, Glas ist halb voll, nicht halb leer, das Glas ist halb voll. Also man kann auch punkten mit so einer Behinderung. Und natürlich, ich habe keine Stinkefüße, so ist es. Ne? Also Füße werden ja auch im Alter echt nicht so schön. Damit habe ich keine Probleme. Einfach
kaufst dir neue.
Ich kaufe mir einfach neue. Wenn mir ein Fuß bricht, das ist auch mal passiert beim Krafttraining. Ich schraube mir einfach einen neuen Fuß runter. Ja, ihr braucht einen Gips und eine lange Zeit der Rekonvaleszenz. Ich nicht.
Ja, du brauchst auch nicht die Fußnägel schneiden auf jeden Fall. Ja, du sitzt vor mir, es ist wirklich nicht zu sehen. Du hast eine Jeanshose an und ja, man kann es auch nicht vermuten. Also unter der Jeanshose, zwischen Jeans und Socken sieht man, da guckt so ein bisschen was, ja, sieht aus wie rasierte Beine.
So ist es, das muss ich auch
nicht. Hast du rasierte Beine? Ich möchte es nicht anfassen. Kann ich es anfassen?
Ich habe rasiert.
Es ist erstaunlich. Also es ist eine Plastikhülle, eine Kunststoffhülle, eine Gummihülle. Ja. Und in der Mitte, also, weil man fühlt, es ist ziemlich hohl. Ziemlich hohl und ja, ist wie eine Puppe. Und aber in dieser Puppe ist ein Gestänge drin.
Genau, das ist eine Kosmetik und unter der Kosmetik ist jetzt quasi der Carbonfuß, ja. Also Gott sei Dank ist nicht alles hohl an meinem Körper, nur quasi hier.
Du brauchst auch keine so Hackenpflaster, brauchst du auch nicht.
Hacken, nein, ich
brauche. Das brauche ich immer, das ist Gott
und,
sei Dank.
Und ich kann sehr enge Schuhe tragen. Ich bekomme nämlich auch keine Blasen.
Da ist auch nicht egal, was du für Schuhe. Es ist eigentlich egal, was du für Schuhe kaufst.
Es ist egal, was ich für Schuhe kaufe. Es ist, ich war auf.
Achtest du auf Bequemlichkeit bei Schuhen?
Immer, ich sag das immer, wenn ich mir neue Schuhe kaufe, aber die müssen bequem sein. Nee, die sind gerade nicht bequem. Also
wo drückt der Schuh?
Wo drückt der Schuh, genau. Es kommen im Alltag so viele lustige Situationen auf einen zu und ich gehe damit auch lustig um, weil das gehört zu mir und ich gehe damit offen um. Und so nimmt man natürlich auch irgendwie Berührungsängste und Hemmschwellen, wenn man sagt, hey Leute, ja, mein Gott, mir fehlen die fucking Füße, aber trotzdem lebe ich ganz normal.
Ist das, also du hast ja schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig am Strand, könntest du aber in eine Sauna gehen oder so?
Ich mache alles damit. Ich gehe in die Sauna, ich gehe damit auch ganz normal schwimmen. Es gibt zwar normalerweise auch so Badeprothesen, nur ich habe Titanschrauben hier jetzt dran. Also ich wechsle nicht meine Beine, das machst du ja auch nicht, wenn du ins Schwimmbad gehst oder schwimmen gehst, mache ich auch nicht. Und ich mache wirklich alles und habe bis jetzt noch nichts gefunden, was nicht geht. Obwohl, da fällt mir gerade kurz ein, eine Sache geht nicht. Wüsstest du was, Matze?
Fußball spielen, da fliegt das Bein weg?
Nein, das geht, das geht. Es ist ja,
du spielst Fußball?
Ja. Per Unterdruck quasi hält der Schaft, wo ich mich gerade drin befinde, mit dem Unterschenkel, den ich noch habe.
Also pumpst du das morgens fest oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich pump das nicht fest. Das heißt, eine
Fußballpumpe?
Ich kann dir das einfach mal.
Hose aus. Also jetzt zieht er zieht sich die Hose aus. Ja, bitte. Er hat noch eine Strumpfhose drunter an, sowas ähnliches wie eine Strumpfhose.
Ich habe noch, hört sich jetzt 20 Zentimeter Unterschenkel, ja?
Das sind nicht 20 Zentimeter.
Und gehe da, also ich habe das gesunde Knie noch. Dann gehe ich in einen Schaft, der ja perfekt zu meinem Stumpf, zu dem Restunterschenkel, den ich habe, rein. Und wir haben unten ein Ausstoßventil, ja, am Schaft. Da wird die Luft, die sich in dem Schaft befindet, nach unten rausgedrückt. Das ist einseitig durchlässig. Das heißt, es geht nur Luft von dem Schaftinneren nach außen, kommt aber von außen nicht nach innen. Dann habe ich eine Bandage quasi, die an dem Schaft befestigt ist, den ziehe ich über den Oberschenkel.
Aus Gummi, also wirklich eine Gummihaut, wie so ein Schrumpfschlauch.
Genau, wie eine Bandage, wenn man sich zum Beispiel den Meniskus verletzt, ja, ziehe ich quasi nach oben und dadurch entsteht ein Unterdruck in der Prothese. Und so hält die Prothese quasi an meinem Körper und somit kann ich auch Fußball spielen. Aber wir sind gerade, habe ich dich gefragt, was ich nicht kann. Bungee-Jumping wäre schlecht. So hoch ist der Druck dann nicht.
Aber deshalb, willst du es mal, also ich würde es auch
nicht. Ich brauch's nicht. Nee, Fallschirmspringen ist eher so meins, das will ich auf jeden Fall nach der sportlichen Karriere machen, aber Bungee-Jumping lasse ich weg. Ich glaube, damit kann ich leben und ich will das Glück ja nicht herausfordern.
Skifahren?
Skifahren geht auch.
Also im Prinzip?
Im Prinzip, ich fahre ganz normal Auto, es geht wirklich alles. Ich konnte damals ein bisschen Einrad fahren, weil ich ja Motocross gefahren bin. Gleichgewichtsschulung ist sehr, sehr gut. Und auch das habe ich ausprobiert, als ich die Prothesen bekommen habe. Den ganzen Tag. Ich habe mich das erste Mal draufgesetzt, habe mich tierisch auf die Fresse gelegt. Und am Abend konnte ich das. Bin 40, 50 Meter gefahren. Und seitdem habe ich das auch nicht mehr gemacht, weil ich es geschafft habe. Ne? Also ich probiere alles aus. Und bis jetzt hat auch immer alles funktioniert.
Ja, aber dein Bein ist dir auch schon mal abhandengekommen, ne? Schon mal abgefallen?
Es ist mir auch schon mal abgefallen, ja. Also gerade die Sprintprothese, ja, da ist dieses Ventil, was ich gerade erklärt habe, was diesen Druck aufrecht erhält, das ist rausgefallen und ja, dann fällt natürlich auch die Prothese ab und auf einem Bein kann man nicht schnell laufen. Und da habe ich mich ziemlich auf dem Tatanboden in Indien gewickelt. Also da ist natürlich alles aufgeschürft.
Und das funktioniert mit diesen Stelzen auch genauso, ne?
Es ist genau das gleiche Prinzip wie jetzt bei der Alltagsprothese, was ich gerade erklärt habe. Nur dann hat man halt diese Sportfeder darunter und die ist für den Alltag nicht geeignet, weil da fehlt die Ferse.
Du wurdest Nachfolger von Oscar Pistorius, bist quasi der deutsche Oscar Pistorius, nur ohne Schrotflinte.
Nur ohne Schrotflinte und ich habe auch keine Badezimmertüren hier in meinem Zimmer.
Ich glaube, hier ist eine Badezimmertür.
Ja, sag es doch nicht. Nein, natürlich. Natürlich aber, muss man sich davon...
aber wir sind ja immer noch in Leverkusen, alles ist gut.
Wir sind immer noch in Leverkusen, ich habe keine Waffe. Nee, da muss man sich natürlich distanzieren. Damals war das meine Inspirationsfigur, hat mir aufgezeigt, was alles möglich ist, nur... ja, er hat da einen riesen Bockmist gebaut. Ich glaube, auch nur Oscar weiß, was damals 2013 passiert ist. Und davon distanziere ich mich natürlich. Er sitzt im Knast. Die Anwälte bzw. die Staatsanwaltschaft und der Richter hat den Spruch oder ja das Urteil gefällt.
Hast du ihn jemals kennengelernt?
Ja, klar. Dass er im Mord, also wegen Mord sitzt er jetzt 12 Jahre im Knast. Ich hatte sogar ein ganz gutes Verhältnis zu Oscar. Ich bin 2011 das erste Mal auf ihn getroffen in Neuseeland bei einer WM und hab ihm berichtet, dass ich damals im Krankenhaus lag und einen Bericht über ihn gesehen hat und ich eigentlich wegen ihm hier jetzt neben ihm stehe und da wurde er nachdenklich und meinte, ja, David, das freut mich und das ist auch ein Grund, warum ich den Sport mache, um Leute zu motivieren. 2012 dann auch nochmal in London gegen ihn gelaufen und wir hatten immer ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Natürlich habe ich jetzt aber nach diesem tragischen Fall in Südafrika nichts mehr von ihm gehört.
Vielleicht wirst du ihn irgendwann mal wiedersehen und wer weiß, was an dieser Geschichte wirklich dran ist. Das werden wir nicht herausfinden. Nun geht es für dich natürlich weiter, auch in deiner Karriere. Aktuell hast du ein bisschen gesundheitliche Probleme. Du hast Rückenprobleme. Du hast einen Bandscheibenvorfall. Wie kam das?
Ja, das ist einfach jetzt über die Jahre Leistungssport wahrscheinlich gekommen. Das ist ja so, Hochleistungssport ist nicht gerade gesundheitsfördernd, ja. Und das weiß man, wenn man so einen Weg einschlägt. Und bis Rio war es einfach mega hart und jetzt zeigt sich quasi oder jetzt zeigt der Körper einem, dass man doch mit Kopf trainieren sollte. Und da bin ich gerade bei. Ich habe aktuell einen Bandscheibenvorfall, den bekomme ich aber mit dieser super ärztlichen und physiotherapeutischen Betreuung, bekomme ich das auch wieder in den Griff. Trainiere trotzdem noch 7-8 Mal in der Woche gerade. Natürlich geht das auch nur mit einem medizinischen super Umfeld. Wir haben im August eine Europameisterschaft in Berlin und das ist mein Ziel, da wieder zu starten. Und langfristig ist Tokio mein letztes großes sportliches Highlight, in Tokio nochmal erfolgreich zu starten, nach Möglichkeit eine Medaille zu gewinnen bei den Paralympics und dann eine runden Abschluss der sportlichen Karriere quasi somit zu schaffen.
Ja, aber das Großartige ist ja, du hast ja quasi den ganzen Satz schon da. Du kannst jetzt quasi ganz locker dahin fahren und für jeden, der die Videos bei YouTube von dir gesehen hat, du bist auf jeden Fall da eine Erscheinung und ich sag mal so, also Eindruck machst du auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall Angst haben.
Ja, vielen Dank. Nee, es macht mir auch einfach unglaublich Spaß, dieses Leben, was ich führe. Ich habe gerade schon mal ein bisschen gesagt, ich bin 4-5 Monate im Jahr bin ich irgendwie im Ausland einfach unterwegs und wir haben Trainingslager in Südafrika, in Stellenbosch, ja, wo viele einfach Urlaub machen und da fahren wir 2-3 Mal im Jahr hin und ich lerne unglaublich viele Menschen kennen. Ich bin einfach glücklich, dass dieses Leben so eine positive Wendung hatte und wenn ich damit Leute auch inspiriere und motiviere, dann freut mich das umso mehr.
David, vielen Dank, dass du heute bei Spotify hier bei der Roten Bar zu Gast warst bei uns. Ich wünsche dir alles Gute für dich, für deine Gesundheit, für deine weitere Karriere, für alles das, was danach kommt. Was wünschst du dir selber?
Ich wünsche mir selber, dass viele Leute einfach nicht über die kleinen Dinge, die man nicht ändern kann, so viel meckern. Und in Deutschland ist es gerade so, dass es so meckern auf hohem Niveau. Einfach mal es zum Beispiel akzeptieren, dass es vielleicht 30 Grad draußen sind und zu heiß. Man kann nichts dran ändern. Oder wenn mal 2 Wochen es regnet, man kann einfach nichts dran ändern. Einfach hinnehmen und so sagen, hey, wir haben hier ein tolles Leben. Wir leben in einem super Land, wo einfach alles für einen geregelt ist, ja, und auch man schimpft über die Bürokratie. Ich glaube, wenn man in vielen Ländern ist, dann würden die sich so um so viel Bürokratie einfach wünschen, dass sie so ein geregeltes Leben haben. Und auch mit der humanitären, ja, sagen wir mal, Wagnissen, was viele sagen, hier sind so viele Ausländer ins Land geströmt. Leute, das ist Vielfalt, ja. Und damals in den 70er Jahren haben wir die Gastarbeiter gebraucht und die hergeholt und die haben Deutschland mit groß gemacht und aufgebaut, ja, auch gerade nach dem Krieg. Und deshalb bin ich da nicht skeptisch und ich freue mich, dass so vielen Leuten in Deutschland geholfen wird und ich helfe auch gerne mit. Das so als Abschließendes.
Ein glücklicher, dankbarer Mensch heute bei uns. Danke, David.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch. Hat mir Spaß gemacht, dir über mein Leben zu berichten.
Das war die Rote Bar mit dem Olympiasieger David Behre. Er verlor mit 20 Jahren durch ein tragisches Zugunglück beide Unterschenkel. Anschließend kämpfte er sich zurück ins Leben und wurde als Leichtathlet Weltmeister und Olympiasieger. Mehr über ihn auf david-behre.de. Danke, David, dass du uns gezeigt hast, dass es immer weitergehen kann. auch wenn man mal am Boden liegt. Die Rote Bar ist eine Produktion der Podcastfabrik, kommt wieder in einer Woche mit mir und Literaturcomedian Tim Bolz. Bis dahin folgt uns gerne auf unserer Facebook-Seite Rote Bar Podcast. Bei Instagram findet ihr uns. Wir wünschen euch eine gute Nacht und bis bald.